Stöße. Das sind 10 Minuten. Nein, das ist eine Stunde. Da würde ich setzen wir uns. Hier vorne meinst du? Nee, können wir ja nicht auch. Ne?
Also da ist das Vorspiel. Bleiben, weil das ist ja nur 3-4 Minuten. Er sagt ja nur was an und dann.
Schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 31. Dezember im Jahr 2023 nach Christus. Ich begrüße euch ganz herzlich, die ihr hier an den Körner Hellwig in das Gemeindehaus gekommen seid. Ich begrüße euch an den Endgeräten zu Hause, die ihr diesen Gottesdienst im Stream miterlebt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 31.12. Silvester, Altjahrsabend. Üblicherweise, also der ganze Tag heißt Altjahrsabend, ne? Üblicherweise ja ein Tag des Rückblickens und ein Tag des Übergangs. Manchmal auch ein Tag des Vorausblickens, wobei sich das meistens auf den 1. Januar verschiebt. Zurückblicken wollen wir auch heute. Nachher werden wir eine Zeit haben, wo wir uns austauschen können über das, was hinter uns liegt. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der schon sehr alt ist. Alt heißt etwa 80 Jahre. Er entstand in sehr dunkler Zeit. Und manchmal denken wir ja, wir leben auch in einer dunklen Zeit. Wer in den letzten Tagen und Wochen die Jahresrückblicke gesehen hat, die im Fernsehen gezeigt worden sind, egal auf welchem Kanal, es überwogen die dunklen Bilder. Die Bilder von Zerstörung, die Bilder von Krieg. Und wenn wir uns aber in unserer Nachbarschaft umgucken, dann stellen wir fest, Gott sei Dank nicht bei uns. Vor 80 Jahren sah das ganz anders aus. Und da schrieb Rudolf Alexander Schröder: Was dir auch immer begegnet, mitten im Abgrund Welt, es ist die Hand, die dich segnet, es ist der Arm, der dich hält. Es ist kein Grauen so mächtig, es ist kein Fürchten so bang, kein Trachten so niederträchtig, lebt einer, der es bezwang. Ob sich dein Liebstes verflüchtigt, dein Festestes splittert und stiebt, gedulde dem, der dich züchtigt, der heimsucht, weil er dich liebt. Mitten im Höllentoben, da keiner keinem frommt. Es ist der Vater droben, es ist sein Reich, das kommt. Lasst uns mit diesem Vater reden, ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, heiliger Gott, danke für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern in Frieden und Freiheit. Danke, dass du uns in diesem Land bis hierher den Frieden und die Freiheit erhalten hast. Danke, dass wir wissen, du bist größer, du bist mächtiger als alle Mächte und Gewalten, die uns täglich begegnen. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir Weihnachten feiern durften, das Fest, an dem wir uns daran erinnern, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns den Weg zu Gott zu ebnen, um uns zu zeigen, wie unser Leben vor Gott gelingen kann. Danke dafür, dass wir wissen, du bist Mensch geworden, du kennst uns in unserer Unvollkommenheit, kennst uns in unseren Nöten, du begleitest uns. Heiliger Geist, und so wollen wir dich bitten, dass du uns immer wieder mit deiner Liebe ausfüllst, dass wir bereit sind, diese Liebe in diese Welt hineinzutragen. Danke dafür, dass wir uns heute Morgen dazu ermutigen lassen können. Danke, dass wir hier sind und du mitten unter uns. Amen.
Weisheit und Vollmacht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir so groß. Ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr.
Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, so Schöpfung preis, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm, so groß.
Wir wollen auch heute eine Kollekte zusammenlegen, die wir jetzt einsammeln. Sie ist heute bestimmt für die Belange der Gemeinde, heißt für Erhalt, Wartung des Hauses, für einen warmen Gottesdienstsaal, für das, was wir hier tun und auch im nächsten Jahr tun werden und für das wir Geld brauchen. Denn wir sind nicht nur frei im Namen, sondern auch frei, was die Finanzierung angeht. Das heißt, wir bekommen keine öffentlichen Förderungen, deswegen müssen wir das Geld selber zusammenlegen. Morgen am 1. Januar ist kein Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst findet wieder statt am nächsten Sonntag, dem 7. Januar um 10 Uhr. Ich soll euch alle ganz herzlich grüßen von unserem Pastoren-Ehepaar Judith und Lasse Eggers, die leider kurzfristig erkrankt sind. Lasse rief mich gestern Abend an und sagte: Thomas, es kann sein, dass ich morgen nicht zum Gottesdienst kommen kann. Ich schicke dir mal meine Predigt. Du kennst das ja. Wir sind das ja schon geübt. Also ihr werdet gleich wieder durch meinen Mund Lasse reden hören. Da gibt es gar nichts zu lachen. Das ist ganz ernst. Aber bevor das passiert, wollen wir unseren persönlichen, privaten Jahresrückblick halten. Wir hatten uns überlegt, es ist immer ganz nett, wenn Menschen nach hier vorne kommen und sagen, was im letzten Jahr passiert ist, aber das kann dann immer nur ganz wenige betreffen und vor allen Dingen auch immer nur die besonders Mutigen. Deswegen machen wir das heute anders. Wir werden uns jetzt ganz zwanglos so in Sechser- oder Achtergruppen mit eurem Nachbarn, mit eurem Hinter- oder Vorderfrau zusammenstellen und uns gegenseitig in kleiner Runde, ohne dass es groß publik wird, einmal unseren Jahresrückblick halten. Für die, die zu Hause sitzen, ihr könnt euch auch in der Sechser- oder Achtergruppe aufstellen, sofern vorhanden. Möglicherweise seid ihr aber allein oder zu zweit, das geht auch. Wem das schwerfällt, jetzt einfach irgendwas zu berichten, für dem habe ich eine kleine Hilfestellung und die gilt auch für euch zu Hause. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, an denen man sich so entlanghangeln kann. Man muss nicht alle Fragen beantworten, sondern vielleicht so die eine oder andere, die mir jetzt heute hier persönlich wichtig ist und die ich gerne in kleiner, vertrauter Runde teilen möchte oder eben zu Hause, dass man ins Nachdenken kommt, ja, okay, mein ganz persönlicher Jahresrückblick, wie sieht der aus? Welches Fazit ziehe ich? Und dann werden wir uns auch durch die Predigt mit dem Ausblick beschäftigen. Also jetzt geht es wirklich nur um einen kleinen Rückblick. Ihr dürft dazu gerne aufstehen, euch jetzt mit 4, 6, 8 zusammenfinden und berichten. Ja, ja. Ja, es tut mir jetzt furchtbar leid, dass ich eure intensiven Gespräche unterbreche. Es zeigt mir, dass es ein gutes Format ist, in diesen kleinen Gruppen sich miteinander zu unterhalten. Möglicherweise habt ihr Menschen kennengelernt, mit denen ihr noch nie gesprochen habt. Es gibt eine super Gelegenheit, das zu wiederholen, weil immer nach dem Gottesdienst, außer heute, kann man bei einer Tasse Tee oder Kaffee hier noch länger verweilen und mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, das war ja die Challenge der letzten Wochen, dass man das auch mal mit Menschen macht, mit denen man noch nie geredet hat. Und vielen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich jemand gelangweilt hätte. Und ich hoffe auch zu Hause, ihr hattet eine gute Zeit mit 10 Fragen in 10 Minuten. Auch das war schon ein steiles Programm. Aber jetzt lasst uns gemeinsam singen. Und zwar ein Lied über den Text aus dem Psalm, der heute über diesem Tag steht, der jedes Jahr über diesem Tag steht. Auch da ein Text der Demut und Dankbarkeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir können gerne dazu aufstehen. Wir haben jetzt schon einiges nachgedacht über das vergangene Jahr. Welche Überschrift würdest du nach all diesen Gedanken deinem Jahr 2023 geben? 2023, das Jahr des schlechten Fußballs. 2023, das Jahr der geplatzten Träume. 2023, das Jahr deines größten Erfolgs. Was auch immer du titulieren würdest, 2023 war auf jeden Fall ein Jahr der Krisen. Und in Krisen brauchen wir Menschen Mut. Und über den will ich heute predigen. Am Beispiel der Geschichte von Elia. Ein spannender Prophet aus dem Alten Testament, der zur Zeit der Könige gewirkt hat. Das erste Mal erwähnt wird Elia im Buch Maleachi, in dem seine Sendung vorausgesagt wird. Aber begegnen tut er uns das erste Mal in 1. Könige 17, 1 bis 5. Da lesen wir: Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm: Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Das Einzige, was wir vorher lernen, bevor Elia auftritt, ist, dass König Ahab einer der schlimmsten Herrscher überhaupt war, und nun macht Elia hier das. Elias Aufgabe ist so angenehm wie Fußpilz. Sein Auftrag ist so, als würdest du heute auserkoren werden, in den Kreml zu gehen und Putin zu sagen, dass er von seinen falschen Wegen abkehren soll. Das würde man wahrscheinlich gar nicht schaffen, und zweitens würde man sehr wahrscheinlich auch beseitigt werden, falls man es doch geschafft hätte. So wäre es auch um ein Haar Elia gegangen, und zwar des Öfteren. Wie schafft es also Elia, diese Aufgabe zu bewältigen? Denn das ist doch das Ermutigende. Wenn wir eine Aufgabe haben, die uns zum Verzweifeln bringt und ermutigt werden. Was macht Elia? Er geht an den Hof des Königs Ahab und pinkelt dessen Gott ans Bein. So kann man das wirklich sagen. Denn Ahab war kein Nachfolger Jahwes, sondern des Gottes Baal. Und Baal sollte ein Gott des Regens und der Fruchtbarkeit gewesen sein. Und Elia kommt mit einer Botschaft, die die Macht genau dieses Gottes ins Lächerliche ziehen soll. Es wird nicht regnen, es sei denn, Jahwe sagt es. Wie schafft Elia das? Die Antwort liegt in der Botschaft, die er bringt. Und sagt er sich in seiner Botschaft selbst zu, vor wem er steht. Und man könnte erwarten, dass er zunächst einmal daran denkt, dass er hier vor diesem blöden Ahab steht und in dessen Thronsaal und in dessen Gewalt er sich befindet. Aber das tut er nicht. Er sagt, es ist der lebendige Gott, vor dem er steht. Elia erinnert sich selbst im Angesicht seines Problems daran, dass es nicht sein Problem ist, von dem aus sich sein Leben definiert, sondern vom lebendigen Gott. Und das ist bedeutend. Wenn wir Menschen Probleme haben, dann tendieren wir manchmal dazu, uns in diese reinzusteigern. Probleme können so platzeinnehmend sein, dass wir anfangen, uns in unseren Gedanken und mit unserem Leben um sie zu drehen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein sehr normales und auch weit verbreitetes, aber auch schweres Problem wie Burnout. Der Körper macht nicht mehr mit, so wie man es gerne selber möchte. Man kann nicht mehr. Man befindet sich in einer Erschöpfungsdepression. Und dann geht das ganze Karussell los. Krankschreibung, Medikamente, Erholung, soziale Kontakte nehmen ab, vielleicht eine Kur, es geht aufwärts, es geht wieder abwärts, es geht besser, Wiedereingliederung, Rückfall und das Ganze von vorne. Das Leben fängt an, sich vom Problem her zu bestimmen. Und die Frage kommt auf: Ist man denn nicht mehr als diese bescheuerte Krankheit? Und das ist völlig normal. Es ist nicht schlimm oder falsch, denn es ist menschlich, es ist normal, dass die Dinge, die wir nicht lösen können, viel Platz einnehmen. Und jetzt kommt dieser Elia-Gedanke. Dein Leben wird nicht auf der Bühne einer Krankheit verhandelt und abgerechnet. Dein Leben steht zuerst und immer vor der Liebe und Macht des lebendigen Gottes. Und das erinnert uns daran, dass wir mehr sind als die Probleme, die unser Leben bestimmen. Wir sind zuerst Gottes Kinder. Zuerst sein Geschöpf und zuerst wertvoll. Überleg, was dein Leben vielleicht in Beschlag genommen hat, viel mehr, als es dir lieb ist. Und sag dir selbst im Inneren zu, ich bin mehr als das. Wir sind mehr, aber wir haben auch mehr. Elia rechnet nämlich auch mit der übernatürlichen Hilfe Gottes. Das fällt uns heute manchmal schwer. Nicht, weil Gott nicht mehr wirken würde, sondern weil Elia ein von Gott auserwählter, besonderer Prophet war, dem Gott mit Zeichen und Wundern beiseite stand. Das hat besondere Qualität und ist heute nicht mehr so ohne weiteres nachzuvollziehen. Die Art und Weise, wie Gott heute Menschen beruft, hat sich ein Stück weit gewandelt. Aber der mächtige Gott ist der gleiche geblieben. Gott kann, selbst wenn wir nicht mehr können, und häufiger, als wir denken und als das wir miteinander teilen, sorgt er für uns. Auch das sehen wir bei Elia. In der angekündigten Zeit der Dürre versorgt er Elia mit Essen, indem er ihm Raben mit Futter vorbeischickt und einen Bach zum Trinken bereithält, der nicht austrocknet. Und als er dann doch austrocknet, schickt er ihn zu einer Witwe. Und auch da passiert ein Wunder, in dem das Öl im Krug und das Mehl in der Schublade nicht enden, sondern sich immer wieder erneuern. Aber das alles meine ich gar nicht, sondern Elias tiefsten Punkt, der kommt noch. Der kommt nämlich etwas später, als ihm mit dem Tod gedroht wird. Eigentlich ist es eine ganz verrückte Geschichte, aber auch menschennahe. Zwei Kapitel später. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, lesen wir: Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten des Baal mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Was hier passiert, passiert nach einem der größten Wunder, die Elia in seiner Wirkungszeit vollbringt. Einer der größten Erfolge seiner Sendung. Aber sein Auftrag hat Konsequenzen. Die Königin trachtet ihm nach dem Leben. Kein Problem, denken wir uns. Elia ist doch ein Mann Gottes, der von nichts Angst zu haben braucht. Schließlich weiß er ja, dass vor dem lebendigen Gott steht und nicht vor der Macht einer Königin, oder? Nee. Irgendwie scheint das nicht mehr zu funktionieren. Und das hat auch damit zu tun, dass Elia glaubt, dass sein Auftrag gescheitert ist. Denn er hat zwar den Baal aus dem Land getrieben, aber irgendwie ist die, die das alles mitzuverantworten hat, noch an der Macht und versucht, diese auch auszunutzen. Elia flieht. Das zeigt uns, manchmal sind wir Glaubenshelden und es funktioniert alles. Und manchmal nicht. Elias weitere Geschichte zeigt uns aber, Gott ist in beidem. Denn was hier weiter passiert, ist einfach der Hammer. Elia will sterben, er ist am Boden zerstört und Gott sagt erstmal: Elia, iss erstmal etwas und schlaf dich aus. Und dann nochmal: iss. Und dann gehe zum heiligen Berg, dem Horeb. Das ist eine Flucht. Gott hilft Elia bei der Flucht aus einer Situation, die ihm Schwierigkeiten bereitet, und rettet ihn so vor dem Zorn der Königin Isebel. Gott ist nicht nur ein Gott, der Wale schickt, um Propheten an den Ort zu bringen, an den sie gefälligst gehen sollen, sondern auch, der Essen und Schlaf schickt, damit sie aus einer Gefahr fliehen können. Und zwar eine Flucht zu ihm, zu Gott, zum heiligen Berg. Und dort dient Gott Elia, indem er sich ihm offenbart. Nicht im Sturm, nicht im Gewitter, sondern in einem sanften Wind. Und indem er ihm einen weiteren Menschen an die Seite stellt, nämlich Elisa, der Elia als Schüler beisteht, mit ihm reist und später sogar sein Amt übernimmt. Darin finden wir einen wunderbaren, fürsorglichen und menschlichen Gott. Manchmal bringt aller Mut der Welt nichts. Und das Herausnehmen aus der Situation, die uns krank macht, ist die einzige Lösung. Wo man vielleicht sich selbst den Vorwurf des verfrühten Aufgebens macht, da stellt Gott den Wegproviant bereit. Manchmal ist Flucht genau das, was in einer Situation das Heil bringt und Leben erst wieder ermöglicht. Gott bringt Elia vom tiefsten Moment seines Lebens erstmal vor sein Angesicht. Er hilft ihm, wieder aufzustehen und eine neue Perspektive zu finden. Und er stellt Elia andere Menschen zur Seite. Und das ist, glaube ich, auch heute noch so. Vor Gott sind wir nicht nur durch unsere Probleme definiert. Vor Gott wissen wir, ob Handeln oder Flucht angebracht ist. Und bei Gott gibt es Menschen, die aus Liebe Hilfe anbieten und uns zur Seite stehen wollen. Egal, was von beidem es ist, Gott holt uns aus der Opferposition heraus. Es ist das eine, wenn man zum Opfer eines Unrechts wird. Das passiert jedem. Als Opfer kann man zunächst nichts tun, um das Unrecht abzuwehren. Es ist ein Moment der Ohnmacht und des etwas über sich ergehen Lassens, das diese Position so unangenehm macht. Aber es kann passieren, dass man genau darin verharrt. Das ist normal, aber es ist eigentlich unangemessen. Denn von der Würde her, die Gott dir zuspricht, hast du einen freien Willen und die Gabe der Gestaltung. Gott eröffnet Elia Möglichkeiten, den Mut zur Auflehnung und zur Veränderung der Situation oder aber die Kraft und den Ort zur Flucht. Aus dem Aufgeben zum Aufstehen. Das ist die Hoffnung, die in unserem Gott liegt. Er kennt dein Leben. Er will dir zusprechen, du bist mehr als dein Problem. Du bist nämlich mein Kind. Und er will dir helfen, aus der Passivität wieder ins Gestalten zu kommen, indem er dich erfrischt. Denn so sagt es Jesus und ist damit dem Charakter unseres Gottes treu. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.
Wir wollen einfach beginnen mit der Anbetungszeit und mit dem Lied Bahnt einen Weg unserem Gott. Wir wollen uns aufmachen, Gott einen Weg auch zu uns zu bahnen, uns einfach auf ihn einstellen. Und wer möchte, kann gerne dazu aufstehen.
Der König der Könige, er hat am Kreuz.
Rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Du findest dich, dort finde ich dich im Verborgenen. Mein Glaube trägt im tiefen Meer. Und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue, soweit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Herr, du forderst uns heraus. Herr, du bist der, der uns auch aufs Wasser ruft, Herr, da, wo wir eigentlich nicht gehen können. Herr, und wie oft merken wir einfach, dass wir versinken. Herr, wir merken einfach, dass wir das eigentlich gar nicht können, aber du bist der, der uns seine Hand reicht. Du bist der, Herr, der uns an die Hand nimmt, uns aufhilft, uns Mut macht und der auch im neuen Jahr uns Mut macht, darauf zuzugehen, egal was uns bevorsteht. Herr, gut ist es manchmal, dass wir nicht alles wissen. Manchmal ist es gut, Herr, die Dinge auf uns zukommen zu lassen und in der Situation zu erkennen, du bist da. Herr, ob die Situation schwer ist oder einfach ist, Herr, du führst uns. Herr, du versorgst uns mit all dem, was wir benötigen, um den nächsten Schritt zu gehen. Herr, und das wünschen wir uns einfach auch für das nächste Jahr. Herr, wir wünschen uns einfach, dass wir erleben, du bist da, du bist mit uns unterwegs und du hast uns an die Hand genommen.
Die
Am Silvestertag steige ich ganz für mich allein hinunter zu meinen Träumen. Das geht auf dem winterlichen Waldweg so gut wie im weichen Sessel. Ich mache mich auf zu den gesammelten Wünschen, zu den Hoffnungen, die ich über die Zeiten gemalt habe, wie es werden soll mit dem Leben. Am Ende des Jahres sehe ich einmal nach, was noch da ist und was darauf wartet, mich zu stärken für ein neues. Einer Zukunft, die nicht mit dem nie Dagewesenen rechnet und sich nicht auf bisher ungeahnte Möglichkeiten freut, fehlt etwas. Zukunft ist doch mehr als die Verlängerung der Gegenwart. Ich finde immer einige fast vergessene Schätze. Und ich möchte etwas mitnehmen für morgen, wenn das Jahr neu beginnt. Ganz für mich wandere ich von meiner linken zur rechten Gehirnhälfte, dorthin, wo ich kurz aufhören kann, die Zeit für messbar zu halten und mein Leben für geordnet. Ich verlasse meine vordergründige, bewusste Seite und treffe die andere Seite der aufbewahrten Lebensträume, die ich oft vernachlässige. Am Silvestertag werde ich Zeit vergessen und selbst versunken. Ich steige hinab in mir und öffne diesen Raum, der auf mich gewartet hat. Und nach meiner Rückkehr von dort klingt frohes neues Jahr, viel kräftiger nach Neu und Zukunft. Lass uns zum Segen aufstehen. Der Gott, der dich in 2023 begleitet hat, begleite dich auch im nächsten Jahr. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Schönen Sonntag, schönen Altjahrsabend und frohes neues Jahr.